Hi und herzlich willkommen zu Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Und JD, man könnte fast meinen, wir hätten uns in ein Sommerloch verkrochen. Was ist los bei dir im Norden?
Olli, ich habe Urlaub und ich genieße diesen Urlaub in vollen Zügen, wobei ich gar keine Eisenbahn gefahren bin. Aber ich habe einfach mal die Seele baumeln lassen und Podcast und die anderen Projekte sein lassen, einfach mal gar nichts machen. Kann ich jedem empfehlen, ist auch mal schön.
Ja, ich bin bei dir fast ein bisschen neidisch deswegen, denn bei mir war es nochmal so richtig mega stressig zum Schuljahresende mit ganz vielen Veranstaltungen und Terminen. Und wenn man auch denkt, dass das eigentlich die Zeit ist, bei der man loslässt, ist es bei uns in der Schule regelmäßig die Zeit, in der man extrem gefordert wird, bis dann die Ferien anfangen. Und deswegen war es bei mir tatsächlich eher auch ein Stressmanagement-Bewältigungspäuschen, das wir gemacht haben. Und an dieser Stelle auch erst einmal schon Entschuldigung dafür, dass wir die Folge mit dem Spiel das Verlag mit Robert noch nachreichen werden zu einem anderen Zeitpunkt. Aber dafür haben wir heute uns wieder einen Gast eingeladen, der High-Level-Shit ist sozusagen. JD, sei doch so nett, lüfte das Geheimnis, mit wem wir heute podcasten.
Ja, da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar war ich in Herne beim Spielewahnsinn und Anna sagte, du bist ja so aufgeregt und nervös. Ich sag, ja, das ist Uwe von Skellig Games. Und ja, und hab ein bisschen erzählt, wer das ist. Und dann habe ich mich getraut, Uwe anzusprechen und habe ihm auch ein bisschen von uns erzählt. Und Uwe hatte Bock zu podcasten und jetzt habe ich schon verraten, wer es ist. Es ist nämlich Uwe von Skellig Games. Und moin Uwe, schön, dass du dabei bist.
Moin zusammen und schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast. Uwe, wir wissen, dass du am Wochenende noch in Berlin warst. Wo finden wir dich jetzt an und in welchem inneren körperlichen, energetischen Zustand bist du denn?
Wir sind tatsächlich wieder zu Hause und jetzt werde ich wahrscheinlich nachher geschimpft, weil ich tatsächlich gesagt habe. Wir sind wieder zurück seit gestern, war ein schönes Wochenende, sehr anstrengendes, sehr aufregendes Wochenende und über meinen körperlichen Zustand möchte ich jetzt bitte nicht detailliertes verraten. aber ich sitze aufrecht am Schreibtisch. Ich versuche den Podcast noch durchzustehen und dann breche ich zusammen.
Ja.
Dann ist alles gut.
Ich bin tatsächlich momentan in einem Zustand. Ich komme frisch von einer Massageliege, bin so richtig durchgeknetet worden. Mir geht's entsprechend gut und ich habe so richtig Lust, mit euch zu quatschen. Uwe, wir haben uns gedacht, dass wir dir gerne Fragen stellen möchten zu dir als Person, allerdings natürlich auch zu dem Projekt, das du ins Leben gerufen hast, nämlich Skellig Games. Und wir werden das so ein bisschen aufteilen, dass JD immer dich als Privatperson ansprechen wird und du antwortest so, wie du glaubst, dass das für dich angemessen ist. Und ich die Fragen stelle zu deiner Arbeit, die du leistest, so dass du immer ungefähr weißt, wohin wir dich lenken werden innerhalb des Podcasts. Und JD, sei doch bitte so nett und lass uns mal anfangen mit deiner ersten Frage an Uwe.
Ja, uns interessiert ja immer, wer sind eigentlich die Menschen hinter den Kulissen? Und auch um etwas persönlicher zu werden, erzähl uns doch mal bitte, was dein allererstes Spiel war, an das du dich erinnern kannst, wo du sagst, wow, das war so mein, wie sagt man so schön, Gateway zur Spieleszene.
Ja, das, also aus der Kindheit finde ich schwierig. Ich bin natürlich aufgewachsen mit den üblichen Spielen damals. Das fing mit Kniffel und Mau-Mau und Monopoly an, das sind aber alles Sachen, die, wo ich eine recht kindliche Erinnerung dran habe. Später würde ich sagen, dass es wirklich dann auch die Siedler von Catan war, wie bei ganz vielen meiner Generation, denke ich, wo man gesehen hat, dass eben Spiele nochmal was anderes ist, als irgendwie stundenlang sich gegenseitig Miete für Hotels zu zahlen, bis dann irgendeiner Tisch umwirft. Sondern dass es eben einfach da noch eine Welt gibt jenseits dieser Spiele, ohne die jetzt irgendwie schlecht machen zu wollen. Aber das war schon auch ein Erweckungserlebnis, glaube ich. Und daraus ist ja dann auch, wie wir alle wissen, ganz viel entstanden. Und diese Welt hat sich dann ja für uns alle auch getan.
Mhm. Du hast mal in einem anderen Interview erzählt, dass du Worker Placement als eines deiner favorisierten Spielgenres bezeichnen würdest. Ist das immer noch so?
Ja, wenn ich so über die Sachen nachdenke, ist das schon so, dass die Worker Placement Spiele mich mehr ansprechen als viele andere Spiele. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich nur Worker Placement spielen würde, aber eins meiner absoluten Lieblingsspiele alltime ist Agricola immer noch und da sehen wir es ja in fast in Reihenform des Worker Placement und Ich bin so ein Bauchspieler und ich, sieht man am Bauch. Aber es ist, wenn das zu sehr in Denkarbeit ausartet, ist das schwierig. Und da ist man beim Worker Placement, wo man dann sowieso oft spontane Entscheidungen treffen muss, weil die wertvollen Felder dann plötzlich belegt sind, tut man sich natürlich leichter als bei Sachen wie zum Beispiel Engine-Bildern, wo man wirklich sich auch clever irgendwas überlegen muss, um dann zum Erfolg zu kommen. Und deshalb, vielleicht liegt es mir deshalb näher.
Ja, Worker Placement ist ja wirklich so ein bisschen, was ist die beste der schlechtesten Lösung gerade und was macht das Beste draus, ne? Kann ich absolut nachvollziehen, das mit dem Bauch im Übrigen auch. Was macht denn für dich ein gutes Spiel aus? Also außer, dass es aus dem Bauch heraus entscheidbar sein darf.
Ein gutes Spiel macht bei mir aus, wenn ich es nochmal spielen möchte. Also vielleicht gar nicht unbedingt gleich, weil manche Spiele dauern ja auch ein bisschen länger, aber wenn ich einfach Lust habe und sage, oh, das habe ich letztens gespielt, das würde ich gerne nochmal spielen. Und das kann was ganz Einfaches sein, aber eben auch komplexere Sachen. Das ist, glaube ich, für mich dieser sogenannte Wiederspielreiz, was immer das sein mag. Aber wenn mich das persönlich quasi anfixt und sage, ich möchte das jetzt nochmal spielen.
Uwe, du bist ja nicht nur der Mensch, der Skellig Games ins Leben gerufen hat, sondern du bist ja auch als Spieleautor quasi in die Spielewelt eingetreten. Es gibt Concerto und Ambrosia, zwei Spiele von dir. Ist es richtig, dass dein Wunsch, die Spiele zu verlegen, maßgeblich mit dazu beigetragen haben, auch einen eigenen Verlag zu gründen?
Ja, das ist tatsächlich so gewesen. Jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt.
Du darfst tatsächlich so das so oft sagen, wie du möchtest.
Das darf, sag mal meiner Frau. Das Lustige ist, ich habe damit angefangen. Mir ist aufgefallen, dass die Leute in den letzten Jahren viel häufiger tatsächlich sagen. Und damit nerve ich mittlerweile alle. Und deshalb ist es dann umso blöder, wenn ich selber sage. Aber gut. Ich hab von viele Jahre immer schon gedacht, ich würde gerne mal in dieser Brettspielszene wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen. Und weil mich das einfach so fasziniert hat. Und ganz früher habe ich dann versucht, Spiele zu erfinden und irgendwann ist mir dann eben aufgegangen, dann, wenn man als Spieleautor wirklich davon leben möchte, dann muss man erstens unfassbar gut sein und zweitens auch eine Menge Glück haben, weil ihr wisst es selber, weltweit möge es vielleicht einige wenige Dutzend geben, die das schaffen. Und irgendwann hat dann der Gedanke Form angenommen, vielleicht ist es ja mit einem Spieleverlag ein bisschen einfacher. Deshalb habe ich dann gesagt, ja, dann machen wir das jetzt mal und was brauchen wir noch zu einem Spieleverlag? Natürlich ein Spiel und dann bin ich wirklich generalstabsmäßig an die Sache ran und habe dann mehrere Spieleideen entwickelt und geguckt, was kann ich weitertreiben, was könnte man vielleicht veröffentlichen und dabei ist dann im Endeffekt das Concerto entstanden. Und, ja, war für den Anfang genau richtig, ist kein Superspiel, aber solide und ich habe ganz viel gelernt dabei. Und Ambrosia ist dann einfach aus dem Wunsch entstanden, dann ein Jahr später nochmal was nachzuschieben. So könnte man sagen.
Ja, mit Ambrosia warst du ja thematisch eigentlich deiner Zeit schon voraus. Also wir haben ja 2023 und 2024 das thematische Jahr der Naturspiele. Alles, was in irgendeiner Art und Weise naturrelevant ist, findet den Weg ins Brettspiel. Und bei Ambrosia geht es ja darum, ein Bienenvolk zu managen. War das damals für dich schon so ein Gedanken, dass es wichtig ist, auch so gesellschaftlich politische wichtige Themen mit in den Brettspiel reinzufinden? Oder war das einfach zu diesem Zeitpunkt der Gedanke, ich möchte was mit Bienen machen, weil sie wichtig sind und damals das Bienensterben diskutiert wurde?
Ja, wenn überhaupt eher Letzteres. Ambrosia ist ja ein relativ abstraktes Spiel. Es ist ein Laufspiel, ein taktisches Laufspiel. Und wenn man möchte, kann man da fast jedes Thema drüber stülpen. Und dazu gibt es eine ganz witzige Anekdote. Wir haben dann wirklich, also das ist entstanden als reines Laufspiel abseits jeglicher Bienenthematik. Und wir haben uns dann wirklich schwer getan, im Endeffekt ein Thema zu finden. Nicht, weil es zu wenige gegeben hätte, sondern weil sich einfach zu viele angeboten haben. Man hätte die Wolken am Himmel, die rund ziehen oder die Sterne oder. Und wir haben dann 5, 6 Themen rausgepickt und haben dann in Herne, damals 2018 oder 18 müsste es gewesen sein, haben wir die Leute dann wirklich Test spielen lassen und haben dann hinterher gesagt, jetzt stimmt doch mal ab, welches Thema ihr gerne hättet. Und da war Bienen eben bei der Mehrheit mit dabei. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir ein Bienenthema, haben uns auch ganz furchtbar originell gefühlt, nur um dann zu merken, dass auf der Spiel in Essen ungefähr 7 oder 8 Bienenspiele plötzlich in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Also das Thema lag anscheinend irgendwie in der Luft.
Du hast jetzt mehrfach betont, dass das ein Prozess war, in dem mehrere Personen involviert waren. Du sprachst von wir. Wer war da konkret außer dir noch dabei bei diesem Findungsprozess?
Also wir, das habe ich mir so angewöhnt, weil wir einfach ein Team sind und weil man ohne dieses Team auch überhaupt nicht da wäre, wo man ist. Also da, ein Ich wär jetzt sicherlich nicht hier in diesem Podcast, weil es gar nicht so weit gekommen wäre. Wir haben ein wunderbares Team bei Skellig Games. Wir haben aber auch, oder ich im Laufe dieses Entstehungsprozesses Menschen getroffen, die mir unglaublich weitergeholfen haben. Ich möchte jetzt einfach mal exemplarisch den Till Meyer rausheben, der auch schon seit vielen Jahren Spiele macht im Verlag Spieltrieb, seinem eigenen Verlag. Sehr viele Auftragsspiele, deshalb ist er vielleicht nicht unbedingt so bekannt, abseits dieser Thematik. Aber den habe ich vor über 10 Jahren oder 15 mittlerweile, habe ich den auf dem Autorentreffen in München-Haar getroffen. Da habe ich mich damals mal hingewagt mit einem eigenen Prototypen, aus dem auch nie was geworden ist. Und ich habe mich dort, naja, eine halbe Stunde mit ihm nett unterhalten, ne? Und danach hatten wir keinen Kontakt mehr. Und dann habe ich irgendwann im Laufe dieses Prozesses, das Spiel Concerto dann auf den Markt zu bringen, gemerkt, ups, ich weiß gar nicht, wie man sowas produzieren lässt. Ich habe bei lokalen Druckereien angefragt und die haben mir dann Preise genannt, einfach weil die von Spielen auch keine Ahnung hatten. Und irgendwann fiel mir dann dieser Till ein und dann habe ich ihn angeschrieben und dann schrieb er mir eine total liebe E-Mail zurück. Ja, du bist doch der Uwe von vor 10 Jahren in München und ich weiß noch genau, welches Spiel du dabei hattest und der kommt vorbei. Und der hat mir unglaublich viel geholfen. Wir sind seitdem auch sehr gute Freunde und so war das auf dem ganzen Weg, dass wir immer wieder Menschen getroffen haben, die uns unheimlich geholfen haben und die zugewandt waren, so wie die ganze Szene das eigentlich ist. Und deshalb ist es eigentlich immer ein Wir gewesen.
Und daraus ist ja auch letztendlich jetzt Skellig Games entstanden, den Verlag, den es seit 2018 gibt und der mit Sicherheit am Anfang als kleiner Verlag auch Probleme hatte, sich in der großen Konkurrenz zu etablieren. Aber das habt ihr geschafft. Das ist jetzt 2024. Ihr seid ein Verlag, an dem man denkt, wenn man an richtig gute Spiele denkt, an Expertenspiele, genauso wie an Kenner- und Familienspiele. Und wie hat sich dieser Verlag jetzt entwickelt? Also wie hat's angefangen, wie seid ihr jetzt aufgestellt und wie ist momentan für euch die Situation auf dem Markt?
Also wenn man so drüber nachdenkt, ist es immer noch wie so ein kleines Wunder. Ne? Natürlich wollten wir dahin und wollen vielleicht auch noch weiter, aber dass das klappt und dass das in so kurzer Zeit klappt, das ist eben ja ganz, ganz viel Glück und wie gesagt, ganz viele Menschen, die uns geholfen haben. Es gab so ein paar Meilensteine, die uns sicher weitergeholfen haben. Wir haben 2019 dann eine Partnerschaft angefangen mit Eagle Griffin Games und die ja quasi die Spiele von Vita Lacerda unter anderem eben weltweit verlegen. Und das hat uns natürlich sehr geholfen in unserer Bekanntheit, aber natürlich auch finanziell. Dann haben wir 2020, glaube ich, oder was, ja, 2020 haben wir das erste Spiel von Uwe Rosenberg gemacht. Das war das Zagani damals, quasi der Nachfolger von Nova Luna. Das hat uns auch total geholfen, da jetzt ein Spiel von Rosenberg auf dem Tisch zu haben, auch wenn das mittlerweile viele Verlage ja schaffen. Das ist ja auch gut so. Er ist da ja auch sehr, sehr, sehr toll, dass er den kleinen Verlagen unter die Arme greift, der Uwe. Das sind so Meilensteine. Und dass sich das dann so weiterentwickelt, natürlich ist da auch Einsatz, Fleiß, Herzblut und so weiter dabei, aber auch eben viel Glück und viel, viel Hilfe. Ja, wie ist der Markt im Moment? Im Moment ist gar ein bisschen müde. Ne? Also das ist, die letzten Jahre waren ja sehr stark. Ich tue mich immer schwer zu sagen, dank Corona, weil wieso soll man so einem Virus danken? Aber die Situation hat natürlich jetzt insgesamt den Verlagen auch ein bisschen geholfen. Das hat sich jetzt so ein bisschen nivelliert, würde ich sagen. Nicht dramatisch, ne, aber man merkt schon, dass da vielleicht eine gewisse Sättigung da ist, dass die Steigerung nicht mehr so groß ist. Das ist aber nicht schlimm. Man muss halt einfach ein bisschen aufpassen, dass man das als Verlag berücksichtigt. Wir wollen jetzt zum Beispiel mehr eigene Spiele machen, ein bisschen weniger Lizenzspiele, nicht komplett raus, aber dass man da so ein bisschen mal einen anderen Ansatz fährt. Und ja, wir hoffen, dass wir so gut in die Zukunft kommen.
Du hast gerade Uwe Rosenberg erwähnt. Ich soll dich ganz lieb von Uwe grüßen. Ich bin mit Uwe im Netzwerk Schule und Spiel aktiv. Und er hat letztens einen Aufruf gestartet zum Spiel Weimar. Und Uwe möchte das Spiel ja gern in die Schulen bringen, so ein Stück weit. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Kann ich gerne. Ich habe ihm vorhin noch eine Antwort geschrieben auf seine Mail von gestern. Also du meinst jetzt zum Spiel Weimar insgesamt oder zu speziellen
Einsatz? Genau. Und genau. Das Projekt, also, was er anschieben möchte, das in Schulen zu spielen, Lehrkräfte zu mobilisieren.
Genau, das ist ein Herzensprojekt vom Uwe und er macht es ja auch mit totalem Einsatz und auch sehr erfolgreich, was ich sehr schön finde. Manchmal braucht es vielleicht auch einfach so eine Lokomotive, ohne dass er jetzt der Einzige ist, der natürlich da so viel Gas gibt. Und Weimar bietet sich natürlich deswegen an, weil es bei aller spielerischen Qualität natürlich eben auch ein geschichtliches oder schulisches Thema hat. Es ist aber natürlich kein sehr einfach zugängliches Spiel, weil es eben ein komplexes Spiel ist. Und deswegen ist ja jetzt der Plan, soweit ich das verstanden habe, dass es auch ein paar freiwillige Erklärbären geben wird, die dann das Spiel eben in Schulen tragen und es auch dort erklären und dann vielleicht dann eben auch mit den Schülern spielen. Was da jetzt geplant ist, genau in welchen Bereichen das eingesetzt worden soll, das weiß ich jetzt auch nicht genau, das weiß der Uwe besser. Aber ich finde es eine schöne Idee, einfach weil es auch im Spielerischen so viel vermittelt und gar nicht unbedingt die historischen Fakten, das kann man ja auch so durchnehmen, sondern was so eine Partie für mich vermittelt, und das sagen ganz viele, ist diese Immersion, dass man sich eben wirklich mit dieser Partei oder mit dieser Situation identifiziert und aber bei diesem Spiel auch ganz doll merkt, wie die Nöte und Probleme damals gewesen sind, dass es eben gar nicht so einfach ist, so eine Demokratie zu schützen und zu erhalten, sondern dass es eben einfach Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann und die da von außen einfach das viel schwieriger machen. Und das ist eine Sache, die wir gerade in unserer jetzigen politischen Zeit sehr gut gebrauchen können, wenn junge Menschen merken, wie schwer, aber auch wie wichtig es ist, diese Demokratie zu verteidigen.
Und da kann Weimar ja eine gute Brücke sein, um das auch spielerisch im Unterricht darzustellen.
Ja, absolut, absolut, genau, weil wir ja diese Geschichte, ich will nicht sagen, Geschichte wiederholt sich, das mag passieren, aber da haben wir ja ein gutes Beispiel für, wie auch wohlmeinende Menschen einfach Dinge getan oder zugelassen haben, die dann eben am Ende ins Unglück geführt haben. Und wenn man sich das ein bisschen klarer macht, gerade als junger Mensch, das kann auf keinen Fall schaden.
Richtig, aus der Geschichte können wir dann doch noch ganz viel lernen. Du hast gerade von Immersion gesprochen. Ich möchte diese Brücke einmal gerne nutzen. Und zwar frage ich unsere GästInnen immer ganz gerne, welchen Spieltyp sie sich einordnen würden. Kennst du den Bartel-Test?
Ich fürchte, da muss ich passen, ja.
Okay, dann kann ich ein bisschen meinem Bildungsauftrag weiter nachkommen. Der Bartel-Test wurde so in der Mitte der 90er entwickelt, eigentlich für Videospiele, kann man aber auch wunderbar auf Brettspiele und analoge Spiele adaptieren. Ist mittlerweile ein bisschen weiter gefasst. Ich möchte den Grundtest quasi einmal zugrunde legen. Da gibt es 4 Spieletypen. Einmal den Achiever, das ist derjenige, der die Ziele erreichen möchte und Fortschritte machen möchte. Dann gibt es den Explorer, der möchte das Spiel auf Hieb und Stichfest, wie sagt man denn, testen, gucken, ne? Der verliert auch freiwillig, um zu gucken, ob welche Strategien funktionieren. Dann gibt es den Socializer, derjenige ist eher so für die soziale Interaktion, ne, und für den Spaß an der Gesellschaft da. Und es gibt den Killer, dem ist es unfassbar wichtig zu gewinnen und alle anderen zu eliminieren. So, und welche der 4 Spieletypen würdest du dich am ehesten zuordnen?
Dann hat denn schon mal jemand gesagt, er wäre der Killer-Typ? Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja, aber danach mussten wir die Polizei rufen, das ist ein anderes Thema. Die Aufnahme dürfen wir leider nicht veröffentlichen.
Nein, für mich ist Spielen Spaß. Also ich natürlich mittlerweile auch ein bisschen arbeiten als Verlagsmitarbeiterinhaber, aber wenn ich eine soziale Begegnung dabei habe, also zur Hälfte würde ich sagen, ich bin ein Socializer. Und natürlich will ich auch gewinnen, aber ich bin ein echt guter Verlierer, weil ich einfach auch Übung habe im Verlieren, glaube ich.
Fühl ich, ja.
Aber ich habe natürlich auch den Wunsch zu gewinnen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Es muss ja ein Restwunsch vorhanden sein, sonst brauchen wir ja nicht mitspielen. Und dann bin ich, glaube ich, eher der Achiever als der Explorer. Das würde ich schon sagen, weil ich versuche dann auch einen guten, schnellen Weg zu finden, zu gewinnen. Und dann ist auch schön.
Gewinnen und Verlieren, das war ja am Sonntag auch so ein bisschen das Thema, das euch alle nach Berlin getrieben hat. Wenn ich sage euch, dann sind das die Chefs der Verlage, die auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres und zum Kennerspiel des Jahres waren. Bei euch war es die Gilde der Fahnenhändler. Und wie sehr hast du gehofft, dass ihr mit dem anthrazitfarbenen Pöppel ausgezeichnet werdet für dieses Spiel? Und wie sehr warst du Realist, dass es ein anderes Spiel werden wird?
Das liegt immer dazwischen. Also ich war natürlich sehr realistisch eingestellt, weil E-Mission schon der klare Favorit war, auch zu Recht, ist auch völlig in Ordnung. Und dementsprechend, erstens deswegen war ich relativ entspannt und zweitens, weil natürlich für uns diese Nominierung ist schon eine wunderbare Auszeichnung. Ne? Wie gesagt, es gibt uns noch nicht so lange, das ist ja schon die 2. Nominierung. Das ist toll, das freut uns total und es hilft natürlich auch, wenn man nicht gewinnt, hilft es natürlich auch dem Verlag. Aber natürlich hat man eine Resthoffnung, dass man gewinnt, weil es ist ja nun mal ein Jurypreis, ne? Und es sind 12 Menschen, die dahinter stecken. Und deshalb kann auch mal ein Außenseiter gewinnen und auch das ist okay. Das heißt, es ist so ein Mischgefühl, aber das überwiegt der Realismus, würde ich sagen. So war es auch am Sonntag. Ja.
Du hast es gerade eben schon angedeutet, eine Nominierung hilft dem Verlag. Es ist eure zweite mittlerweile. Was konkret bewirkt eben eine solche Nominierung? Wenn ihr ein Spiel auf den Markt bringen dürft, auf dem auf der Schachtel draufsteht, nominiert zum Kennerspiel des Jahres.
Es sind im Prinzip sind es zwei Dinge. Also es eigentlich sind es drei. Es ist natürlich eine Eigenmotivation. Ne? Das ist es ist eine schöne Belohnung einfach für die viele Mühe und es zeigt, dass man auch ein bisschen was richtig macht. Konkret hilft es natürlich zum einen, dass man als Verlag auch bekannter wird. Klar, weil der Verlag wird ja auch immer mitgenannt. Das Spiel wird bekannter und es öffnet durchaus auch Türen, wenn man sagt, man ist schon zweimal nominiert worden in allen möglichen Bereichen. Und die andere Seite ist ganz klar finanziell. Man verkauft einfach mehr von dem Spiel. Und das ist jetzt bei einem Kennerspiel weniger als beim Spiel des Jahres und es ist beim Nominierten weniger als beim Gewinner. Aber es ist mehr, als wenn man nicht nominiert würde. Und das ist dann einfach auch ein ganz klarer finanzieller Vorteil.
Jeder Verlag braucht ja auch so die Rennpferde im Stall, die immer wieder den Erfolg bringen. Welche Spiele sind es bei euch im Portfolio? Auf welche Spiele könnt ihr euch quasi verlassen, dass sie euch über einen längeren Zeitraum immer wieder Umsatz bringen?
Das ist, ich sage jetzt nicht tatsächlich, ein Punkt, der uns noch so ein bisschen abgeht, die sogenannten Longseller. Das ist ganz wichtig, dass man sowas hat. Das fehlt uns noch. Wir haben zwar Spiele, die recht erfolgreich waren, auch über Jahre. Also Cryptid seit der Nominierung. Wir hatten Insel der Katzen. Wir hatten Sagani, was sehr gut lief. Das Erde lief erstmal ganz gut. Das sind alles Sachen, die haben uns teilweise auch über Jahre gute Umsätze gebracht, sind dann aber irgendwann auch ausgelaufen. Das fehlt uns noch. Das brauchen wir noch, so ein Longseller, der wirklich, bestes Beispiel ist Carcassonne, da kommt man natürlich nicht so einfach hin, aber es gibt viele, viele Spiele darunter noch, die sich wirklich über Jahre oder teilweise Jahrzehnte gut verkaufen. Daran müssen wir noch arbeiten.
Nach welchen Kriterien geht ihr denn vor, wenn ihr erwägt, ein Spiel für Skellig Games zu lokalisieren oder einen Autoren, den ihr mit seinem Prototypen oder mit ihrem Prototypen findet, in eure Verlagsarbeit mit aufzunehmen? Welche Leitgedanken begleiten euch da?
Also ich sage immer scherzhaft, wir haben jetzt ein neues Konzept, wir versuchen nur noch sehr gute Spiele zu machen. Das trifft natürlich auch zum Teil, klar. Also das Spiel muss uns gefallen. Wir müssen auch, das ist natürlich eine schwere Transferleistung, wir müssen der Meinung sein, dass es auch vielen anderen Leuten gefällt. Deshalb testen wir nicht nur alleine, sondern lassen auch testen. Und dann ist es auf beiden Seiten so ein bisschen verschieden. Also bei Lizenzspielen ist es so, dass wir sehr aktiv scouten. Wir gucken uns alles an. Wir haben auch ein paar Leute, die uns dann immer mal Tipps geben. Das finden wir total toll. Und dann gibt's eine lange Liste. Ne? Und dann gibt's eben verschiedene Filterkriterien, wann so ein Spiel mal rausfällt oder eben nicht. Wir fragen dann den Originalverlag an und dann gibt es eben Spiele, die sind schon weg. Ne? Die sind einfach schon vergeben. Es gibt Spiele, wo sich der Originalverlag nicht meldet. Das haben wir auch leider manchmal. Oft sind das ja auch so Kleinverlage und manche sind da eben zuverlässig, manche nicht. Dann gibt es finanzielle Gründe. Wenn wir dann die Preise kennen, dann müssen wir einschätzen, ist das denn realistisch? Ist das eine Marge, mit der wir arbeiten können? Können wir dann den Preis in Deutschland so machen, dass es passt? Dann das Testen. Gefällt uns das Spiel? Gefällt das Spiel anderen Leuten? Und dann ist es schon ein sehr heißer Kandidat. Und dann hängt es halt auch so ein bisschen von der Planung ab, wenn wir gerade schon sehr viele in der Pipeline haben. Oder wann kommt das Spiel raus? Und dann fragen wir und dann ist es manchmal noch so, dass noch weitere Verlage im Boot sind und dann gibt es eben manchmal eine Entscheidung für uns und manchmal gegen uns. Und ja, das ist so dieser Prozess. Und bei Autorenspielen ist es nochmal ein bisschen anders. Da scouten wir natürlich auch, wobei das da ganz anders funktioniert. Und wir bekommen aber auch viele, viele Spiele angeboten. Und auch da muss man halt so ein bisschen, das ist halt das Schwierigste, man muss so ein bisschen sein Gespür einsetzen, ob das was ist oder nicht, weil man bekommt relativ viele Anfragen, das ist schwierig. Also da lernen wir auch immer noch dazu. Das ist der redaktionelle Part. Und dann wird eben auch getestet. Und bei Autorenspielen ist es dann oft auch die Frage, lässt sich das Spiel finanziell vernünftig umsetzen? Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein tolles Spiel habe, mit ganz, ganz vielen Komponenten, das ist aber ein Familienspiel, dann habe ich das Problem, dass ich das Spiel nachher für 80, 90 Euro verkaufen müsste, kann es aber als Familienspiel, findet es dann keine Käufer. Und das sind dann auch so Sachen, die wir einfach berücksichtigen müssen. ist es wirtschaftlich machbar? Und ja, wenn dann der Autor Lust hat oder die Autorin, dann sind wir gerne dabei.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Ihr habt auch Scouts, die für euch den Markt sondieren. Ohne dass das abgesprochen war, hast du möglicherweise jetzt eine Empfehlung für ein Spiel für den Skellig Verlag. Und dieser Tipp kommt von Dennis, der richtet ganz konkret eine Frage an dich. Und die hört sich so an.
Hallo JD und hallo Olli. Ihr habt mal wieder nach Fragen gefragt, diesmal für Skellig Games. Ich möchte die Frage stellen, da mir das Portfolio von euch von Skellig Games sehr, sehr gut gefällt. Und ich weiß nicht, ob euch das Spiel Wild Tiled West bekannt ist, von dem ich gehört habe, dass es noch keinen deutschen Verlag gibt. Wäre das nicht ein ganz wunderbares Spiel für euer Portfolio? Ich würde es sehr gerne bei euch kaufen. Damit noch viel Spaß bei der Folge und viel Erfolg.
Dennis, vielen Dank für deine Empfehlung. Das ist genau das, was ich sagte. Wir sind immer für jede Empfehlung dankbar und freuen uns total. Gerade weil die Leute dann auch an uns denken und sagen, hey, das wäre doch toll, wenn das bei Skellig käme. Im speziellen Fall Wild Tiled West ist es so, dass wir uns Mitte letzten Jahres sehr intensiv um dieses Spiel bemüht haben. Und das ist einer der Fälle, wo der Originalverlag sich leider zu keinerlei Antwort hat hinreißen lassen. Wir haben es mehrfach per E-Mail probiert, wir haben es über Facebook versucht. Also wenn irgendjemand den Kontakt herstellen möchte, sind wir sehr dankbar. Aber wir haben leider keine Antwort bekommen und dann sortieren wir es halt auch einfach irgendwann aus. Weil wir sagen, wenn das schon so schwierig ist, dann ist natürlich die Frage, ob die Zusammenarbeit da so zuverlässig funktioniert. Da sind wir immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir da auch gebranntes Kind sind mit manchen Dingen. Aber nochmal, wenn jemand den Kontakt hat, gerne. Und wir sind immer froh über solche Vorschläge.
Also wer da draußen das jetzt hört und die direkte Telefonnummer hat, wir leiten das an Uwe Bursig weiter, damit Wild Tiled West auch auf dem deutschen Markt am besten von Skellig Games vertrieben erhältlich sein wird. Uwe, die Messe steht an. Das ist ja quasi das Brettspielereignis in vielerlei Hinsicht, egal ob man jetzt auf Verlagsseite ist oder ob man auf der Spielerseite ist oder auf der Creator-Seite. Was wird uns als Spielende auf der Spiel 24 in Essen von Skellig Games alles erwarten?
Ja, da sagst du was. Es ist jetzt noch viel weniger Zeit, als schön wäre. Wir müssen jetzt natürlich ganz intensiv in die Planung gehen. Wir haben einige Neuheiten, die hoffentlich bis dahin noch kommen. Es wird Arborea sollte es schaffen von Ellicott Games. Das müsste passen. Manche Sachen kommen jetzt schon. Die sind natürlich auch in Essen, also Los zum Floß. Das ist der Nachfolger von Insel der Katzen. Wird da sein, wenn wir es bis dahin nicht schon verkauft haben, auch Anachrony. Vielleicht jetzt nicht auf dem Tisch, aber zumindest dort. Was wir gemacht haben, wir haben mit dem März Verlag zusammen das Spiel zu Spiel gemacht. Das Ding heißt Loot, ist vom Ralf zur Linde. Ganz wunderbares, schönes, kleines Roll-and-Ride-Spiel zum Thema Spiel in Essen und das offizielle Spiel der Spiel. Da sind wir beteiligt und frag mich mal, was noch so alles kommt. Kannst du im Moment gar nicht sagen, aber meistens sind es noch ein paar, die dazukommen. Es hängt auch immer so ein bisschen ab davon, wie die Schifffahrt funktioniert, ob die Container rechtzeitig da sind. Deshalb muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein.
Ich habe mich immer gefragt bei den Leuten, die wir so zu Gast haben, gibt es Menschen mit Spielebezug, die du gerne mal kennengelernt hättest oder die du gerne noch mal kennenlernen würdest? Du darfst auch gerne schon verstorbene Leute nennen.
Ja, es ist natürlich sehr traurig, dass man Klaus Teuber nicht mehr treffen kann. Das wäre nochmal sowas gewesen, Legende. Wohl auch ein sehr, sehr lieber Mensch, was man so hört. Ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, Stefan Feld kennengelernt. Das fand ich sehr toll. Also ich bin da immer sehr, sehr ergriffen noch, muss ich sagen, weil ich bin jetzt nur ein paar Jahre dabei und die Szene ist ja so, man bekommt ja mit jedem Kontakt, es ist ja jeder irgendwie total nett und offen und so. Das muss man erstmal realisieren, weil natürlich auch als jahrzehntelanger Spieler sind so Leute wie Uwe Rosenberg natürlich auch Helden. Letztes Jahr zum Beispiel durfte ich dann auch den Rajiv Gupta kennenlernen von Queen Games, den Gründer und Inhaber, seit vielen, vielen Jahren auch ein total lieber Mensch. Das hat mich auch sehr gefreut. Und so geht das eigentlich immer weiter. Man sieht Leute und denkt, Mensch, von denen liebst du die Spiele. Jetzt bei der Verleihung durfte ich Matt Leacock sehen und es ist immer noch total spannend und der Fanboy, der hört auch nicht auf bei mir.
Der wird auch immer bleiben wahrscheinlich und das ist auch gut so. kenn ich. die Spielbranche ist ja recht dynamisch und so gerade was die letzten 3, 4, 5 Jahre passiert ist, hat das die Spielbranche ja schon ein bisschen umgewälzt. Wo siehst du die Spielbranche so in 5, 6, 7 Jahren?
Ja, ich denke, wenn wir dann Asmodee, Pegasus und Amigo übernommen haben und den Rest an den Rand gedrängt, dass das schon eine Monopolstellung werden wird. Nein, ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin niemand, der jetzt eine jahrzehntelange Strategie entwirft. Das könnte ich auch gar nicht. Manchmal schimpft mich mein Kollege Thomas dafür auch, aber ich glaube, er kann damit leben. Nee, wir wollen weiter gute Spiele machen. Wir haben natürlich ein paar Ziele. Wie ihr gesagt habt, diese Longseller-Thematik ist für uns ganz wichtig. Wo wir uns eben auch in den letzten Jahren schon so ein bisschen aufgeweicht haben, ist, dass wir nicht nur Kenner- und Expertenspiele machen, sondern eben auch was anderes, Familienspiele. Wir haben jetzt nächstes Jahr was Kleineres kommen. Das ist fast schon ein Kinderspiel. Vielleicht wird es sogar als Kinderspiel veröffentlicht. Das wissen wir noch nicht genau. Das sind so Sachen, das ist uns wichtig, weil wir eben auch verschiedene Standbeine uns schaffen wollen oder verstärken wollen, weil dann steht man besser. Das betrifft dann auch noch andere Dinge wie Distribution und solche Sachen. Aber das sind alles Zukunftsthemen und einfach ein bisschen stabiler stehen, dann ist uns schon viel geholfen.
Also planst du ja doch ein bisschen in die Zukunft. Thomas wird das sehr freuen.
Reich und berühmt, das ist so das Fernziel.
Gut, das ist absolut. Wenn du Sachbescheid, dann partizipieren wir sehr gerne davon.
Ja, ist gut.
Magst du mir bitte einmal folgenden Satz vervollständigen? Spielen ist wichtig, weil?
Ist die soziale Interaktion schuld. Und das ist einfach ganz wichtig. Das ist auch was, ich erkläre mir immer, dass die Szene so nett und so offen ist, weil Leute, die spielen, einfach diese soziale Interaktion gewohnt sind und gewohnt sind, mit Menschen umzugehen und sich zu arrangieren und so weiter, Kompromisse zu machen und auch durchaus mal zu verlieren. Und ich glaube, dass das im Zweifelsfall die netteren Menschen sind.
Ist es auch das, was dir an der Spiele-Community so gut gefällt, dass du das Gefühl hast, überall willkommen zu sein, diese Offenheit, oder gibt's da noch mehr, wo du sagst, boah, das gibt's nur in dieser Community hier?
Es gibt eine Menge. Also was mich total, das ist zwar auch das Thema Offenheit, aber was mich auch total flasht immer wieder, ist, wie offen wir untereinander in den Verlagen sind. Das heißt, wir haben jetzt gerade in Berlin wieder zusammengesessen, haben ein paar Sachen besprochen. Das ist einfach so ein Geben und Nehmen und nicht so eine harte Konkurrenz. Das ist, man kann mit jedem quatschen und kann mit jedem auch mal irgendwelche Dinge besprechen und ausmachen. Und ich erkläre mir das immer so, dass die Konkurrenz deshalb nicht so hart ist, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Fahrrad kaufe, dann kaufe ich mir das Fahrrad einer Firma und dafür von einer anderen Firma nicht. Das ist ja bei Spielen ganz anders. Wenn ich mir jetzt ein Skellig-Spiel kaufe, dann kaufe ich ja trotzdem auch noch ein Feuerland-Spiel und ein Boardgame-Circus-Spiel und ein Strohmann-Spiel oder was auch immer. Und deshalb ist das alles so ein bisschen lockerer und entspannter.
Also ein bisschen familiär mit all den positiven und negativen Seiten, die so eine Familie quasi auch mit sich bringen kann.
Ja, mag sein, ja.
Mag sein, okay, ich notiere, mag sein.
Uwe, ich möchte noch einmal zu dem Namen eures Verlages kommen und zu dem Gründungsmythos. Also meine Frau und ich werden jetzt nächste Woche nach Großbritannien fahren und natürlich weiß ich, dass Skellig und Skellig Michael eine Insel ist, die zu den Hebriden in Schottland gehört. Aber wie kommt jemand in Deutschland auf die Idee, sein Unternehmen nach genau dieser Insel zu benennen?
Ich möchte jetzt nicht besserwisserisch sein, aber es gehört zu Irland.
Es gehört zu Irland. Irgendwo. Dankeschön.
Ja, es liegt an der Südwestspitze von Irland. Das ist ganz einfach. Es gibt eine kanadische Volkssängerin, Lorena McKennett. Der eine oder andere mag sie kennen. Ja. Die vor vielen Jahren mal ein Lied gemacht hat, Skellig. Und da geht es eben um die Geschichte dieser Insel. Auf dieser Insel haben früher im Mittelalter Mönche gelebt, in ganz kargen Steinhütten. Und sie erzählt die Geschichte oder fiktive Geschichte von einem dieser Mönche in diesem Lied. Und das ist so ein Seelenlied. Jeder hat ja so seine Lieder, die ihn wirklich tief berühren. Und das Lied tut es eben schon viele Jahre. Und ich habe immer gesagt, wenn ich was irgendwie mal mache, ob das jetzt eine Kneipe ist oder was auch immer, dann heißt das Skellig, fertig. Und dann war der Verlag dann eben im Entstehen und da gab es eigentlich kein Vertun und seitdem heißt der Skellig und man sieht ja auch so ein bisschen im Logo, das ist eben, diese Insel hat eine sehr charakteristische Form, das ist wirklich so ein Dreieck, je nachdem von welcher Seite man guckt und das soll sich eben in diesem Logo auch wiederfinden.
Ja, du lebst ja in Hessen und ich habe einen ultimativen Tipp für dich, sollte Lorena McKennett in der Alten Oper in Frankfurt noch einmal spielen. Dann wäre das ein Konzert, das ich dir sehr gerne ans Herz legen würde. Die Akustik in der Alten Oper und die Harfe von Verena McKennitt und ihre glasklare Stimme, das ist eine super Kombination. Ist eine Künstlerin, die auch bei uns sehr geschätzt wird. Ja, das ist ja total witzig. Das heißt, selbst wenn du eine Kneipe oder ein Müllabfuhrunternehmen gegründet hättest, hieße das Skellig.
Ja, das, zumindest habe ich mir das so vorgenommen. Das ist dann an der Kneipe knapp vorbeigegangen. Müllabfuhr, denke ich noch. Ja.
Und was hat euch zu dem Wechsel des Logos bewegt?
Das war hauptsächlich mein Team. Das erste Logo ist entstanden in einer unruhigen Gewitternacht vor meinem Computer mit mangelhaften Grafikkenntnissen in einer uralten CorelDRAW-Version. Also das habe ich selber gemacht, mehr kann ich halt nicht. Und für den Anfang hat es gereicht. Und die haben aber irgendwann mal gesagt, hey, lass doch mal einen Profi ran. Und wir haben dann einen Profi rangelassen. Der Christian Scharschmidt hat sich dann mal verausgabt und hat dieses wunderbare neue Logo gemacht. Ich fand's auch toll. Und seitdem haben wir jetzt das Neue.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich als Verlagsgründer und Verlagschef. Wir haben uns gesehen in der Spieldoch. Du warst jetzt frisch auf der BerlinCon und Messe in Essen steht an. Nach welchen Kriterien bemisst ihr denn euren Erfolg bei solchen Veranstaltungen?
Also für mich im Vordergrund steht immer der Marketing-Gedanke. Das heißt, erstens, die Leute sollen uns sehen, die sollen die Spiele sehen. Das ist uns sehr wichtig. Also das ist der Hauptzweck eigentlich. Der zweite ist ein ganz privater. Das heißt, das sind die Momente, wo ich mit den Leuten in Kontakt komme und wo ich sehe, dass das schön ist, dass die Spiele Spaß machen, wo ich die ganzen Leute aus der Szene treffe. Das ist ein ganz persönliches Ding und ist total schön. Und das dritte für uns ist immer gut, wenn sich die Messe über die Verkäufe ungefähr refinanziert. Das heißt, dass wir da eben das, was wir ausgegeben haben für die Messe, für den Stand, fürs Hotel, für die Fahrt, dass sich das ungefähr wieder amortisiert. Und meistens klappt das. Ne? Das ist jetzt kein Riesengewinn, den wir da machen, aber normalerweise amortisiert sich das. Und wenn das klappt, dann ist es eben auch soweit in Ordnung.
Ja, dann hoffe ich, dass das für den kleinen Verlag, für das große Spielvergnügen immer im Schwarzen ausgeht oder zumindest mal mit, wie hieß das damals, die schwarze Null. Und gebe noch einmal ab an JD, denn der hat noch die eine oder andere Frage für dich.
Ja, die eine auf jeden Fall noch. Und zwar, was würdest du in deinem Spielleben gerne nochmal erleben oder tun?
Das ist eine große Frage. Also, was würde ich da gerne nochmal erleben? Das ist wirklich, also ich fände es schön, wenn sich der Verlag so etablieren würde, dass wir so ein bisschen Sicherheit, ich meine, es ist als kleiner Verlag, muss man immer kämpfen. Ne? Das ist sowohl vom Einsatz als auch vom Finanzen, dass sich das alles so einlevelt, dass man sagen kann, so, das Ding läuft jetzt. Man kann sich jetzt auch mal 2 Wochen Urlaub gönnen. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn wir nochmal Spiel des Jahres gewinnen. liebe Jury, nein, Quatsch.
Wäre okay, doch okay.
Die Jury sagt dann immer, und völlig zu Recht übrigens, dann macht halt gute Spiele. So, das heißt, diesen Auftrag werden wir ernst nehmen und versuchen, dass die Jury nicht mehr dran vorbeikommt. Ich möchte einfach weiter in dieser schönen Community sein. Wir waren letztens, war ein Prototypen-Testwochenende mit vielen Redakteuren und so, und da habe ich das auch mehrfach gesagt, dass ich mir einfach so wohl fühle, dass ich es schön finde, wenn das das ist, was ich den Rest meines Lebens, möge es noch sehr lange dauern, machen kann und dass ich da nie wieder weg will, und wenn das klappt, dann ist alles
gut. Ja, liebe Jury, ich hoffe, ihr habt zugehört. Der Uwe macht jetzt ein gutes Spiel und im nächsten Jahr sehen wir uns dann quasi auf der Bühne wieder.
Vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wenn man da ist, man bekommt ja lecker Essen. Und
guck, allein dafür lohnt sich das schon. Wenn das keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ja, Essen hält halt Leib und Seele zusammen. Ne? Das ist nun mal so. Ohne Mampf kein Kampf.
Wir haben ja auch die Alles außer Toplisten-Playlist. Und auch wenn wir dich heute nicht explizit danach gefragt haben, weil wir nicht explizit über einzelne Spiele gesprochen haben und die vorgestellt haben, so wäre ich dann doch heute total glücklich, wenn ich eben von Verena McKennitt Skellig auf diese neue Playlist machen dürfte. Wir danken dir für deine Zeit. Wir wissen, dass du jetzt im Anschluss noch Termine hast. Wir sind total glücklich darüber, dass das geklappt hat, dass du uns auch nach einer solchen großen Veranstaltung noch deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. Und wir beenden unsere Aufnahmen immer mit dem Wumms und dem gemeinsamen Auszählen. Und ich bitte dich jetzt einfach, nachdem du deine Schlussworte noch an unsere Hörer und Hörerinnen richten kannst, einfach die Zahl 3 zu sagen.
danke euch, dass ich hier sein durfte. Es hat total Spaß gemacht. Es ist echt sehr lustig hier. Und an alle, die das hören, wir sind euch unendlich dankbar, dass ihr unsere Spiele toll findet und dass ihr uns damit helft, unseren Traum zu verwirklichen. Und wenn ihr irgendein Problem habt, meldet euch bei uns. Wir können immer alles lösen. Damit sage ich tschüss, vielen Dank und 3, 2,
1.